Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Und das hier, das ist Friedrich Merz in einem Video des Aachener Karnevalsvereins, deshalb mit Musikbeilage.
Im Augenblick gibt es ja eine richtige Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten verbreiten und denen, die Nachrichten erzeugen. Und zwar zugunsten derer, die die Nachrichten erzeugen. Wir brauchen die nicht mehr. Und das ist das Schöne. Sie können heute über ihre eigenen Social-Media-Kanäle, über YouTube, sie können ein Publikum erreichen, das teilweise die öffentlich-rechtlichen, auch die privaten, institutionalisierten Medien nicht mehr erreichen. Wenn man das richtig nutzt, wenn man das gut macht, dann haben sie über diese Kanäle eine Möglichkeit, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, ihre eigene Deutungshoheit auch zu behalten über das, was sie gesagt haben, in ganz anderer Form, als wir das früher gehabt haben. So, und das ist die gute Nachricht der Digitalisierung.
Und die schlechte Nachricht der Digitalisierung ist natürlich, dass solche Aussagen, wie sie Friedrich Merz schon Ende Januar beim sogenannten Ritter-Talk des Aachener Karnevalsvereins zum Besten gab, nicht vergessen werden. Ausgerechnet die Heimatzeitungen seines Konkurrenten um den CDU-Vorsitz Armin Laschet, nämlich Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten, machten diese Äußerungen, die unter anderem der Deutsche Journalistenverband Flux als Angriff auf die freie Presse interpretierte, nun mit 3 Wochen Verspätung öffentlich. Was wiederum beweist, dass Aufregung nicht durch digitale Medien wie dem Online-Video des Aachener Karnevalsvereins allein in die Welt getragen wird, sondern eher im Zusammenspiel von sogenannten alten und neuen Medien zum Tragen kommt. Johannes Hilje ist Politikberater und Kommunikationsexperte und ich fragte ihn vor dieser Sendung, wie er die Aufregung um das März-Video beurteilt.
Ich halte die Aufregung eigentlich für überzogen. Merz hat nicht gesagt, dass die demokratische Gesellschaft die journalistischen Medien nicht mehr braucht, sondern dass er als Politiker sie nicht mehr braucht, um Menschen mit seinen Botschaften zu erreichen. Und das eigentlich Interessante ist doch aber eigentlich, Merz ist der lebende Beweis, dass seine Aussage gar nicht stimmt. Merz hat nämlich seine Vorstandskandidatur 2018 ja schon über die Bild-Zeitung bekannt gegeben. Und jetzt bis vor kurzem hat er auch eine Kolumne in der Welt am Sonntag gehabt. Also das zeigt eigentlich, er ist auf die traditionellen Medien angewiesen. Er nutzt zwar auch Social Media, aber Twitter, Facebook und Instagram lässt er zum größten Teil von seinem Team bespielen. Das ist nicht besonders authentisch, wie er da kommuniziert. Also ich glaube auch, ein Friedrich Merz ist auch noch auf die traditionellen Medien angewiesen, auch wenn er es nicht zugeben mag.
Wie bespielt er die denn? Er ist ja gefühlt zumindest in meiner Wahrnehmung präsenter als die anderen Kandidaten.
Er ist da präsent, auf jeden Fall, aber es sind oftmals auch ja Zitate aus seinen Reden, aus seinen Veranstaltungen, die dann offenbar von seinem Team dort verbreitet werden. Also er ist offenbar nicht selber am Gerät dran, wenn er twittert. Und das wird auch oftmals durch die Kennzeichnung TM, Team Merz, gekennzeichnet. Meine Erfahrung ist und auch mein Ratschlag an die meisten Politiker, nutzt das Medium selber und dann könnt ihr besonders authentisch und auch besonders erfolgreich sein. Dieses über andere Menschen twittern lassen, das hat sich eigentlich in der Erfahrung gezeigt, dass das nicht besonders vielversprechend ist in der Politik.
Friedrich Merz ist ja auch auf dem aktuellen Spiegel-Titel. Wenn man aber dann die Geschichte im Spiegel nachliest, gibt es wenig über Merz selbst zu berichten. Ist er vielleicht auch deswegen auf dem Cover oder eben auch so präsent, weil er mehr als die anderen Kandidaten polarisiert?
Also man muss ja erstmal sagen, der große Nachteil von Merz ist, dass er kein Amt innehat. Er muss eigentlich Amt durch Aufmerksamkeit ersetzen und meines Erachtens lautet seine Medienstrategie deshalb auch jeden Tag eine Schlagzeile produzieren. Und wie macht er das? Ja, Friedrich Merz ist ein Mann der Zuspitzung. Merz nutzt populistische Stilmittel, ohne automatisch ein Populist zu sein. Und ein sehr gutes Beispiel war sein Kommunikationsverhalten am Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz. Und da kommt auch nochmal sein Twitter-Kanal wieder mit ins Spiel. Zu dem Thema war er mangels Amt eben eigentlich nicht besonders zitierfähig. Und er verbreitete dann erst um 20 Uhr, als die Statements aller Staatsvertreter im Grunde schon durch waren, über Twitter eine Botschaft, in der er dann eben am Auschwitz-Gedenktag auch auf muslimischen Antisemitismus hinwies. So, und das produzierte eben Schlagzeilen. Das war natürlich eine Provokation. Und hier ist der Deal, den wir auch immer wieder zwischen Populisten und Medien sehen, Provokation gegen Publizität. Und da spielen die Medien mit. Also es gibt auch eine Lust der Medien an Merz, muss man sagen, denn der bietet was für die Berichterstattung.
Aber eigentlich, Demokratie theoretisch, müsste ja die Entscheidung, wer CDU-Chef und damit möglicherweise auch Kanzlerkandidat wird, der CDU als Partei selbst überlassen bleiben. Hebeln da die Medien auch ein Stück weit die innerparteiliche Meinungsbildung aus?
Nein, das Gefühl habe ich nicht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja die Debatte selbst von Anfang an in die Öffentlichkeit getragen. Sie hat dabei aber meines Erachtens auch einen Fehler gemacht, denn dadurch hat sie sofort die Kontrolle über den Prozess verloren. Gar nicht so sehr wegen der Medien, sondern weil der Zeitplan, den sie vorgesehen hatte, also das Ganze im Laufe des Jahres eher ruhig anzugehen und langsam zu klären, der wurde deswegen sofort in die Tonne getreten, weil die eigenen Parteikollegen, sowohl aus der CDU, aber dann auch aus der CSU, damit nicht einverstanden waren mit diesem Zeitplan. Also der Druck kam aus den eigenen Reihen. Trotzdem müssen natürlich auch die Medien verstehen, dass es jetzt noch einige Wochen, eventuell sogar Monate bis zu einer Entscheidung dauert. Also da sollten die Medien nicht versuchen, den Zeitplan zu beschleunigen und müssen sich vielleicht auch damit zufrieden geben, dass es jetzt nicht jeden Tag eine neue Meldung gibt. Aber es gibt vielleicht auch ein bisschen Zeit, über die einzelnen Kandidaten zu recherchieren. Das Thema BlackRock ist ja bei Friedrich Merz bisher noch nicht wieder in der Medienberichterstattung vorgekommen. Da gäbe es sicher noch mal einiges zu hinterfragen, ob dieser Aufsichtsposten, eigentlich der Posten eines Finanzlobbyisten, dazu passt, dass er jetzt Kanzlerkandidat sein möchte. Aber wie gesagt, die Medien sollten der Partei jetzt auch die Zeit geben, das in Ruhe zu klären. Denn es ist eine extrem wichtige Entscheidung für die CDU.
Inzwischen hat mit Norbert Röttgen noch ein Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Wieder ein Westdeutscher, wieder ein Mann. Das spiegelt ja im Grunde auch die Mediensituation in Deutschland wieder. Ist alles westdeutsch männlich geprägt? Ist das Zufall?
Ja, es steht der CDU sicher nicht gut an, dass wir hier ein rein männliches und rein nordrhein-westfälisches Tableau momentan im Kandidatenfeld haben. Ich glaube, es ist vor allem auch ein Problem, dass noch überhaupt keine Frau ihren Hut in den Ring geworfen hat. Wir haben gerade bei den letzten Wahlen auch gesehen, dass die Partei nicht nur bei jüngeren Wählern an Zustimmung verloren hat, sondern auch bei weiblichen Wählern ein Problem hat. Also deswegen glaube ich, ist das problematisch für die Partei, für die Zukunft der Partei. Ob das was über die Medienlandschaft insgesamt aussagt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man sollte zumindest mal den Blick auch der Medien vielleicht auf andere Kandidaten, potenzielle Kandidaten wenden.
Meinte der Kommunikationsberater Johannes Hilje aus Berlin. Und wir bleiben in der Hauptstadt. Im Herbst letzten Jahres ging dort ein großes Aufatmen durch die Belegschaft von Berliner Zeitung und Berliner Kurier. Das Unternehmer-Ehepaar Holger und Silke Friedrich hatte den Verlag gekauft, versprach Aufbruch und große Investitionen. Doch schnell trat Ernüchterung ein. Neuverleger Friedrich hatte seine Tätigkeit bei der Stasi verschwiegen und outete sich zudem als Fan von Egon Krenz. Und nicht nur das branchenfremde Unternehmer-Ehepaar mischte sich stärker ins Alltagsgeschäft ein als zuvor erwartet. Erst letzte Woche verließen dann die beiden Chefredakteure den Berliner Verlag. Mit Spannung erwartet deshalb eine Debatte gestern Abend in der Volksbühne. Jakob Augstein befragte Silke und Holger Friedrich. Was dabei herauskam, Claudia van Dark hat zugehört.
Die Berliner Zeitung, sie ist die erste deutsche Tageszeitung, die nach dem Zweiten Weltkrieg erschien. Viel Tradition, die jetzt gehörig vom Ehepaar Friedrich durcheinandergewirbelt wird. Disruption, dieser Eindruck bleibt zurück vom gestrigen Abend an der Volksbühne. Silke und Holger Friedrich stellen erst einmal alles in Frage, auch politische Kategorien wie rechts und links.
Weil das so ein Wertegefüge ist, was so herrlich starr ist. Und wenn, dann haben wir mindestens drei Dimensionen, in denen wir agieren können, also links, rechts, oben, unten und vielleicht auch noch vorne und hinten. Und vielleicht führen wir darüber die Diskussion, wo wir den Berliner Verlag oder die Berliner Zeitung gerne einsortieren würden und wenn, dann vorne, oben.
Links und rechts sollen also nicht mehr gelten, eine andere Kategorie erstaunlicherweise schon, Ost und West. Die neuen Eigentümer sind in der DDR aufgewachsen, ihre Ostidentität betonen sie immer wieder. Moderator Jakob Augstein ist erstaunt.
Es ist interessant, dass sie ihre Ostidentität und auch sozusagen die Funktion der Zeitung für diesen Ost-West-Dialog ja ganz stark nach vorne gestellt haben, was jetzt ja vielleicht für den Internetunternehmer auch nicht so erwartbar ist.
Holger Friedrich ist der auffälligere der beiden. Glatze und langer Rauschebart, untenrum sockenfrei. Sie, dunkelgrüne, schillernde Bluse. Er, IT-Unternehmer, sie, Geschäftsführerin einer Privatschule. Ein extrem harmonisch auftretendes Ehepaar. Der Versuch von Jakob Augstein, einen Keil zwischen die beiden zu treiben, vergeblich.
Finden Sie, dass Ihr Mann seine Stasi-Verwicklung früher und von alleine hätte veröffentlichen sollen?
Super Frage, danke schön. Also A, ist mein Mann damit sehr offen umgegangen in seinem professionellen und privaten Umfeld. Insofern war das für viele überhaupt gar keine Überraschung. Im Zusammenhang mit dem Kauf des Verlages ist es halt schwer. Guten Tag, ich bin Holger Friedrich. Ich wollte nur mal sagen, dass das funktioniert halt nicht. Und ich finde auch nicht, dass es notwendig ist.
Beide zeichnet ein unbefangener, andere würden sagen naiver Blick auf die Medienwelt aus. Dass auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR seine IM-Tätigkeit einen solchen Wirbel auslösen würde, das hätte er nicht gedacht, sagt Holger Friedrich.
Es hätte ja auch sein können, dass es vielleicht heute wirklich keinen mehr interessiert.
Nein, Herr Friedrich, das hätte nicht sein können, wenn Sie die Berliner Zeitung übernehmen.
Die Auflage der Berliner Zeitung ist in den letzten 12 Jahren um 60% eingebrochen. Seit der Wiedervereinigung ist sie durch viele Hände gegangen. Gruner und Jahr, Holzbrink, der britische Medienmanager Montgomery, Dumont. Bedingt durch den häufigen Eigentümerwechsel drehte sich auch das Chefredakteurskarussell immer schneller und schneller. Alle 3 bis 4 Jahre neue an der Spitze von Berliner Zeitung und dem Boulevardblatt Berliner Kurier. Erst vor 10 Tagen verließen dann Jochen Arns und Elmar Jehn den Verlag. Freiwillig oder unfreiwillig, dazu schweigen sich beide Seiten aus. Jakob Augstein fragt nach.
Was ist denn mit den Chefredakteuren? Weil Sie fanden sie ja im November, fanden Sie die noch ganz toll und dann 3 Monate später nicht mehr. Weil Sie hatten gesagt, nur so, das sind coole Typen, sehr kultiviert, ausgleichende Charaktere. Wir wären nicht gut beraten, wenn wir sie in Frage stellen würden. Und dann?
Das stimmt auch noch nach wie vor. Sie sind immer noch coole Typen und sehr ausgleichend.
Aber Sie haben sie trotzdem in Frage gestellt. Warum denn, wenn ich fragen darf?
Weil wir uns auf den Weg begeben haben, die Berliner Zeitung weiterzuentwickeln.
Da ist sie wieder, die Disruption. Die Chefredakteure sind weg, auch einige Redakteurinnen und Redakteure haben den Verlag verlassen. In der Belegschaft herrscht große Unruhe. Doch was die Neuverleger wirklich vorhaben, bleibt im Dunkeln. Sie investieren zwar stark in Technologie, haben in kürzester Zeit einen neuen Internetauftritt hingelegt. Doch die bundespolitische Zulieferung durch das Redaktionsnetzwerk Deutschland ist eingestellt. Experimentiert wird mit einer automatisierten Auswahl von Nachrichtenquellen. 800 Quellen gleichzeitig könne die Software auswerten, sagt Holger Friedrich stolz. Am Ende des Abends entlockt Jakob Augstein den Verlegern doch noch eine Aussage. Das Konzept, es soll nicht mehr die Berliner Zeitung geben, sondern jede Nutzergruppe erhält eine eigene Ausgabe. Sportfans, Kulturinteressierte, Politikbegeisterte.
Das wird dann das Angebot sein, dass man also zur Echtzeit möglichst viele kontextbezogene Informationen zur Verfügung stellt und gleichzeitig das Beste davon entsprechend für die Zielgruppe dann zugeschnitten, ausdruckt und zur Verfügung stellt.
Ich nehme daraus sozusagen, dass Sie Zeitungen individualisieren wollen.
Ja, Print bleibt, sonst hätten wir die Druckerei nicht mitgekauft, sagen die neuen Eigentümer. Doch lieben die Friedrichs wirklich das Papierprodukt? Zweifel bleiben. Lagen doch gestern Abend auf den Stühlen im grünen Salon der Volksbühne zwar viele Exemplare der Wochenzeitung Der Freitag, Augstein ist dort Chefredakteur, aber keine einzige Berliner Zeitung.
Beobachtungen von Claudia van Laak waren das, denen noch hinzuzufügen ist, dass Zeitungen, gedruckt oder digital, dringend auf gut ausgebildete Journalisten angewiesen sind. Darauf spielt auch ein heute veröffentlichter offener Brief an die EKD an, des Freundeskreises der Evangelischen Journalistenschule und der Initiative EJS Retten, den schon über 500 Unterstützer unterzeichnet haben. Die Reflexion ethischer Standards sei heute unverzichtbar und dafür steht die Evangelische Journalistenschule. Doch die seit 1995 bestehende Institution ist vom Aus bedroht. Michael Mayer mit den Hintergründen.
Was ich an der EJS sehr besonders finde, wir sind 16 Leute hier und wir sind ein super gutes Team.
Manche haben eher Erfahrung im Radio, manche eher in Print oder Fernsehen, auch mit ganz unterschiedlichen Fachrichtungen.
Mit Statements wie diesen war bislang die Evangelische Journalistenschule um neue Volontäre und Volontärinnen. Die Schule, direkt am Bahnhof Zoo in Berlin gelegen, ist nicht nur Ausbildungsstätte, sondern hat in der Vergangenheit auch verschiedene Projekte ins Leben gerufen, wie etwa Amol Berlin, eine Website, die ausschließlich von geflüchteten Journalisten gemacht wird. Doch mit all dem könnte es bald vorbei sein. Die Ausschreibung des 14. Jahrgangs ab 2021 wurde ausgesetzt. Denn der Träger der Schule, das Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik, kurz GEP in Frankfurt, muss sparen. Knapp 2 Millionen Euro in den nächsten Jahren. Und das, obwohl die beiden großen Kirchen noch 2018 so viel Kirchensteuern erzielten wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. GEP-Geschäftsführer Jörg Bollmann erklärt, dass derzeit ein Restrukturierungskonzept innerhalb der evangelischen Publizistik entwickelt werden soll.
Dieses Restrukturierungskonzept soll, wenn es geht, sozialverträglich umgesetzt werden. Das ist unser unbedingter Ehrgeiz. Das bedeutet, dass wir den Stellenabbau, der dazu erforderlich ist, um ein solches Kostenvolumen abzubauen, dass wir diesen Stellenabbau binden müssen an Stellen, die frei werden. In der evangelischen Journalistenschule ist es so, dass 2 von 3 Stellen in diesem Restrukturierungszeitraum bis 2024 durch Altersruhestand frei werden, darunter die Stelle der Leitung. Und insofern müssen wir uns das genau jetzt angucken, inwieweit die Schule dann noch fortsetzbar wäre.
Beschlossen ist noch nichts. Dennoch blieb, wie zu erwarten, der Aufschrei in der Branche nicht aus. Der Deutsche Journalistenverband kritisierte, das Verhalten des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik sei, Zitat, verantwortungslos. Und auch eine Initiative ehemaliger Schüler fordert in einem offenen Brief den Erhalt der Schule. Einer der Sprecher der Initiative, Ragnar Vogt, heute Redakteur beim Berliner Tagesspiegel, betont, dass die Schule eine ganz besondere Rolle in der Medienlandschaft spiele.
Weil bei uns ein sehr starker Wert auch auf ethische Fragestellungen gelegt wird, also dass man immer wieder auch hinterfragt, was bedeutet das, was ich jetzt tue, wenn ich jetzt das berichte oder das nicht berichte oder muss ich überhaupt berichten, muss ich jede Empörungsspirale mitmachen und so weiter. Das sind immer wieder Fragestellungen, die während der Ausbildung Thema waren und die, denke ich mal, auch die Absolventinnen und Absolventen sehr auszeichnet.
Das Besondere der evangelischen Journalistenschule, Bewerber und Bewerberinnen werden nicht auf ihre religiöse Haltung hin befragt. Auch Atheisten oder Angehörige anderer Religionen wie Muslime sind ausdrücklich willkommen. Doch wie geht es nun weiter? Jörg Bollmann vom GEP sagt, dass man sich, um eine Schließung der Schule zu vermeiden, Kooperationen vorstellen kann, etwa mit dem katholischen IFP in München, dem Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchses. Das IFP habe letzte Woche vorgeschlagen, so Bollmann,
doch mal zu gucken, ob wir zwischen IFP und der Journalistenschule nicht Synergien nutzen können und eine ökumenische Ausbildung anbieten können. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Das hatten wir ohnehin vor, dass wir ins Gespräch kommen mit der IFP und dass das Signal und die Initiative von der katholischen Seite ausgeht. Das finde ich sehr begrüßenswert und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da zu Ergebnissen kommen können.
Doch die Frage ist, ob die beiden Schulen so gut zusammenpassen. Immerhin schult das IFP in seinem Hauptstudiengang ausschließlich den katholischen Journalistennachwuchs. Nur ein Weiterbildungsprogramm ist offen für alle. Auch wenn andere kirchenfremde Kooperationspartner ins Boot geholt würden, stellte sich doch die Frage, inwieweit man das Profil der evangelischen Journalistenschule erhalten kann, meint Ragnar Vogt.
Dass dann man möglicherweise sagt, ein kleiner Teil kommt dann auch von irgendwelchen Stiftungen oder so, finde ich vollkommen in Ordnung und berechtigt. Und das passiert ja auch schon jetzt bei bestimmten Projekten. Es hat vollkommen seine Berechtigung, nur ein großer Teil muss von der evangelischen Kirche sein, sonst gibt es auch keinen Sinn, diese Schule, evangelische Journalistenschule, zu nennen. Sonst könnte man sie auch, wenn die Hertie-Stiftung finanziert, Hertie-Schule nennen oder wie auch immer.
Ragnar Vogt, Redakteur des Tagesspiegel, in einem Beitrag von Michael Mayer. Und damit ins Ausland. Der öffentliche Rundfunk steht ja in vielen Ländern zur Disposition, in denen populistische Politiker das Ruder übernommen haben. So auch in Großbritannien. Boris Brexit Johnson will, so jedenfalls die Informationen der Sunday Times, die BBC schwächen und plant die Umstellung der Finanzierung auf ein sogenanntes Subskriptionsmodell. Ich fragte Anne Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Londoner Reuters Institute, wie die BBC denn bisher finanziert wird.
Im Moment eigentlich relativ ähnlich wie in Deutschland. Also die Finanzierung hier nennt sich License Fee und die muss jeder britische Haushalt zahlen. Also so ähnlich wie die Rundfunkgebühr. Die beträgt hier im Jahr im Moment 154 Pfund ungefähr, so umgerechnet 180 Euro im Jahr. Und die wird ja in Deutschland über den Rundfunkstaatsvertrag, da ist die drin verankert und in Großbritannien ist es die Royal Charter, die hier das rechtliche Fundament der öffentlich-rechtlichen Rundfunkorganisation stellt. Und die wird jährlich abgegeben und jeder Haushalt, der irgendwie fernsieht, egal über welchen Weg, also das kann das lineare Fernsehen sein, aber auch der Zugriff über digitale Wege, die müssen diese Gebühr bezahlen.
Nun ist die BBC für uns vom Kontinent ja die gute alte Tante des öffentlich-rechtlichen Systems. Wie stehen denn die Bürger im Vereinigten Königreich selbst zu dem Sender?
Die ganz kurze Antwort darauf wäre, dass sie sehr, sehr positiv im Grunde eingestellt sind, jedenfalls die breite Masse. Also wir sehen in den Daten, die wir hier jedes Jahr erheben und in unserem Digital News Report veröffentlichen, dass die BBC zum einen erstmal die am stärksten genutzte Quelle, vor allem hier auch für Nachrichten ist. Und das gilt sowohl für die Reichweite, die der Sender offline erreicht, also über traditionelle Verbreitungswege, als auch online. Und sie stellt auch die Medienmarke dar, der in Großbritannien das größte Vertrauen ausgesprochen wird. Und das heißt, wir messen das mit auf einer Skala von 0 gar kein Vertrauen bis 10 ein sehr hohes Vertrauen. Und die BBC erreicht hier in unserer letzten Veröffentlichung von 2019 einen Wert von 7 ungefähr, also einen Vertrauenswert von 7, relativ weit oben. Und die Werte sehen ziemlich gleich aus, auch für Deutschland, für die ARD und den ZDF. Da liegen die knapp unter der 7 mit 6,9 oder 6,8. Also im Mittel im Prinzip sehr, sehr hohes Vertrauen und vielleicht auch diese Info noch, die entsprechenden öffentlich-rechtlichen Sender führen diese Vertrauensliste, die wir da veröffentlichen, auch an. Also das heißt, andere Medien oder Nachrichtenmedien liegen im Mittel darunter.
Boris Johnson, der ja ein Populist ist, agiert nun gegen die BBC. Schneidet er sich da nicht auch selbst ins eigene Fleisch, wenn er gerade die BBC angreift?
Das Vertrauen in die BBC ist auch unter konservativen Wählern relativ hoch. Also wir haben da eigentlich nur eine sehr kleine Gruppe, die hier wirklich den Wert 0 vergibt. Insgesamt, also 5% sind es in Großbritannien, die gar kein Vertrauen aussprechen. Da sind sowohl Konservative als auch Labour-Wähler dabei in diesen 5%. Also wer genau in dieser 5%-Gruppe steckt, kann eigentlich gar nicht so genau gesagt werden. Aber auf der anderen Seite steht ja dann, dass sehr, sehr viele, auch konservative Wähler der BBC, eigentlich ein großes Vertrauen ausschreiben. Und hier ja auch für mich nicht klar ist, wohin das politisch im Prinzip führen soll, wenn Boris Johnson oder seine Mitarbeiter hier entsprechende Aussagen machen.
Sie haben vorhin nochmal über den Standard gesprochen, also was die BBC selbst von sich verlangt. Nach Ihrer Erfahrung wird das auch erfüllt, was die BBC gerne von sich sehen möchte, wie sie sich selber sieht?
Wenn ich mich da jetzt auf Studien berufen müsste, würde mir das schwerfallen. Es gibt tatsächlich keine glaubwürdige, robuste, empirische Studie, die irgendwie zeigen würde, dass die BBC eine Tendenz zeigt in die eine oder andere politische Richtung. Der Vorwurf wird eben oft gemacht, dass die einen Anti-Brexit-Bias hat oder eine Verzerrung gegen den Brexit berichtet. Im Prinzip Labour macht genau das Gleiche. Ja, also da wird gesagt, dass die einen Anti-Corbyn-Bias hat, also den Leader der Labour-Partei immer relativ schlecht dastehen lässt. Also beide Seiten schießen hier gegen die BBC. Es gibt, wie gesagt, keine robuste empirische Studie, auf die ich hier verweisen könnte, die das eine oder das andere zeigen würde. Insofern, ich kann nicht sagen, ob sie im Auftrag danach kommt oder nicht. Es gibt immer Luft nach oben, auch für die Öffentlich-Rechtlichen, für jedes Medium im Prinzip. Aber es gibt auf jeden Fall keine Aussage, die dagegen sprechen würde.
Anne Schulz vom Londoner Reuters Institute.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Tim Kosmetschke, Rheinzeitung Neuwied. Unsere Schlagzeile morgen im Lokalteil für Region Linz lautet: Hünier Stadtschreiber, was in der Bütt zählt. Bei uns im Rheinland beginnt am Donnerstag die heiße Phase. Karneval hat alles übernommen und wir gucken auf eine leider sterbende Kunst des Karnevals, nämlich auf die Kunst der Büttenrede, und haben uns einen gesucht, der sich gut damit auskennt, der schon viele Jahre in der Bütt steht, nämlich Peter Heumann aus Bad Hönningen. Wir haben ihn gefragt, was sind in diesem Jahr die Themen in der Bütt, und er sagt zum Beispiel politische Aktualitäten wie Annegret Kramp-Karrenbauer, Trump, die AfD, aber auch lokale Themen wie die vorerst vom Land abgesagte Fusion der Verbandsgemeinden Bad Hönningen und Linz.
Und das war Medias Res für heute. Brigitte Beetz verabschiedet sich und verweist auf den Hintergrund heute um 18.40 Uhr zum bevorstehenden Prozess gegen Julian Assange. Hören Sie gerne rein.